Christina, wie lange dauern die Gottesdienste in Afrika? Echt? Okay, okay. Schade, ich dachte, ich könnte mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Abraham, es geht heute um Abraham in der Predigt, den Stammvater schlechthin und ich würde sagen auch die erste große biblische Hauptfigur. Also klar, es gibt noch Adam und Noah vorher, aber Abraham ist wesentlich ausführlicher und wesentlich bedeutender. An ihn gehen die zentralen Verheißungen, an ihn gehen die Verheißungen, auf die sich nachher Isaak und Jakob beziehen, auf die sich Mose bezieht und alle nach ihm bis hin zu Jesus, zu Paulus. Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Ein Satz aus 1. Mose 15, der immer wieder aufgegriffen wird, auch im Neuen Testament. Abraham, der Glaubensheld, der Gott entgegen aller menschlichen Vernunft vertraut, entgegen aller Logik vertraut und der Gottes Gnade erlebt. Allein das Vertrauen auf Gott reicht aus, schon für Abraham immer fest zu Gott zu gehören. Dass da nichts mehr ist, was ihn trennen kann von Gottes Verheißung, von Gottes Liebe. Weil Abraham Gott glaubte und weil Gott ihm diese Verheißung gab, ist Abraham ein Vorbild im Glauben bis heute, bis zum heutigen Tag. Ein zutiefst gottesfürchtiger Mann, ein Heiliger. Und in der Geschichte, die wir gleich lesen, Andreas hat es schon verraten, kommt Abraham nicht besonders gut weg. Und wenn man sich den Kontext anschaut, dann kommt er noch schlechter weg. Es geht mir nicht darum, Abrahams Image so ein bisschen zurechtzurücken, sondern darum, etwas zu lernen. 1. Mose 20. Abraham zog südwärts in den Negev und lebte eine Zeit zwischen Kadesh und Schur, bevor er sich in der Stadt Gerar niederließ. Den Leuten dort erzählte er, dass seine Frau Sarah seine Schwester sei. Und so ließ König Abimelech von Gerar Sarah in seinen Palast holen. In der Nacht erschien Gott Abimelech im Traum und sagt zu ihm: Du musst sterben, denn die Frau, die du dir genommen hast, ist verheiratet. Da Abimelech jedoch nicht mit Sarah geschlafen hatte, entgegnet er: Herr, willst du sogar einen Unschuldigen töten? Abraham sagte zu mir, sie ist meine Schwester, und sie selbst bestätigte, ja, er ist mein Bruder. Ich habe mit reinem Gewissen gehandelt. Ja, ich weiß es, antwortet Gott. Deshalb habe ich dich auch davor bewahrt, gegen mich zu sündigen, und ließ es nicht zu, dass du sie berührst. Schicke sie jetzt zu ihrem Mann zurück, denn er ist ein Prophet. Er wird dann für dich beten, so bleibst du am Leben. Wenn du sie aber nicht zu ihm zurückschickst, wirst du und werden alle deine Angehörigen sterben. Am nächsten Morgen stand Abimelech früh auf und ließ alle seine Leute zu sich kommen. Und als er ihnen berichtete, was vorgefallen war, bekamen sie große Angst. Dann ließ Abimelech Abraham rufen. Warum hast du uns das angetan? Wollte er wissen. Was habe ich dir getan, dass du über mich und mein Volk so eine schwere Schuld bringst? So etwas darf man nicht tun. Was hast du damit beabsichtigt? Abraham antwortete: Ich glaubte, die Bewohner dieser Stadt hätten keine Ehrfurcht vor Gott. Ich befürchtete, sie würden mich wegen meiner Frau töten. Übrigens ist sie tatsächlich meine Schwester. Wir haben beide denselben Vater, aber verschiedene Mütter, und ich habe sie geheiratet. Als Gott mich aus meiner Heimat in die Fremde schickte, bat ich sie: Tu das mir zuliebe, gib dich überall, wo wir auch hinkommen, als meine Schwester aus. Abimelech schenkte Abraham Schafe, Rinder, Sklaven und Sklavinnen und gab ihm auch seine Frau Sarah zurück. Mein Land steht dir offen. Lass dich nieder, wo immer es dir gefällt, bot Abimelech Abraham an. Dann sagte er zu Sarah: Ich gebe deinem Bruder 1000 Schekel Silber als Entschädigung, so kann jeder sehen, dass deine Ehre nicht angerührt wurde. Dann betete Abraham zu Gott, und Gott heilte Abimelech, seine Frau und die Sklavin in seinem Haus, sodass sie wieder Kinder bekommen konnten. Denn der Herr hatte alle Frauen im Haus Abimelechs mit Unfruchtbarkeit gestraft, wegen Sarah, der Frau Abrahams. Ein etwas längerer Text. Der Andreas hat zu Anfang die Hoffnung geäußert, aus Abrahams Verhalten hier lernen zu können. Da habe ich schon gesagt, nee, das funktioniert leider nicht so gut. Da. Aber lernen kann man trotzdem. Ich habe gestern, war ich auf dem Geburtstag und habe den Predigtext zu kurz dem Marc erzählt. Ich glaube, die sind heute nicht da. Und der sagte, boah, ganz schön krass feige vom Abraham. Ganz schön feige, wenn man sich das nochmal durch den Kopf gehen lässt. Und es war nicht das erste Mal. Abraham stammt aus Ur in Chaldea, das ist in Babylonien. Da ist er schon mit seinem Vater Terach vor 40 Jahren nach Haran gezogen, das ist im heutigen Syrien. Und dort begegnet ihm Gott, 20 Jahre bevor diese Geschichte spielt. Und fordert ihn auf, in das verheißene Land zu ziehen. Und gibt ihm Verheißungen, er wird Segen sein für alle, die ihm begegnen. Für alle, die ihn segnen, wird er Segen werden. Und Abraham zieht ins verheißene Land, 20 Jahre vorher. Da kommt eine Hungersnot und er zieht weiter nach Ägypten. Dort gibt er seine Frau Sarai als seine Schwester aus. Das erste Mal. Und dem Pharao ergeht es ziemlich ähnlich wie Abimelech hier in der Geschichte, die wir gelesen haben. Fast genau das Gleiche hat Abraham schon mal abgezogen. Nur, dass damals der Pharao deutlich gereizter reagiert hat und Abraham kurzerhand aus dem Land geworfen hat. Und obwohl dieser Trick mit dem bisschen geschönten Verwandtschaftsverhältnissen ordentlich fehlgeschlagen ist, probiert er es ein zweites Mal. Und aus seiner Erfahrung in Ägypten weiß er, wenn der König Sarah in sein Bett holt, dann muss er sterben. Und trotzdem tut er so, als ob Sarah unverheiratet ist. Und im Orient, in der Bronzezeit, war es üblich, dass der Herrscher dieses Recht hatte. Dass der Herrscher das Recht hatte, eine Frau zu sich zu nehmen, die ihm gefällt, wenn sie nicht verheiratet ist. Abraham, der gottesfürchtige, glaubensstarke, gerechte Abraham, kalkuliert den Tod des Königs als ein überschaubares oder zumindest verkraftbares Risiko mit ein. Und als er sich dann erklären soll, hat er so eine halbgare Ausrede. Ja, sie ist ja auch meine Halbschwester, nicht nur meine Frau. Und einen wirklichen Grund, nämlich Angst. Ich glaubte, die Bewohner dieser Stadt hätten keine Ehrfurcht vor Gott. Ich befürchtete, sie würden mich wegen meiner Frau töten. Abraham unterstellt den Heiden, die seinen Gott nicht kennen, dass sie von keinerlei Moral, sondern allein von Mordlust geleitet werden. Und Abimelech wirft Abraham nicht aus der Stadt, weil er ihn in Lebensgefahr gebracht hat. Vielmehr überhäuft er ihn mit Geschenken und bietet ihm an, sich irgendwo in seinem Land niederzulassen. Der gerechte Abraham verhält sich ziemlich gottlos und der gottlose Abimelech ziemlich gerecht. Der Gerechte verhält sich gottlos, der Gottlose gerecht. Abraham wirkt in der Geschichte ziemlich fake, unauthentisch, falsch. Eigentlich ist er ja der mit dem festen Glauben, mit dem unerschütterlichen Vertrauen auf Gott. Er ist der, durch den die Heiden gesegnet werden sollen, durch den alle Völker gesegnet werden sollen, aber er traut Gott nicht zu, ihm zu schützen in dieser Situation, wenn er die Wahrheit sagt. Er traut Gott nicht und statt Segen bringt er tödliche Gefahr. Die kulturellen Gepflogenheiten in der Geschichte, so Pi mal Daumen 3800 Jahre alt, sind ganz anders als heute. Aber ich glaube, darin steckt ein zentrales Problem, was lehrreich sein kann für unsere heutige Zeit, vielleicht auch gerade jetzt besonders aktuell. 59% der Millennials, Millennials sind die Menschen, die heute zwischen 22 und 37 Jahre alt sind, 59% dieser Generation, die in der Freikirche aufgewachsen sind, besuchen heute keinen Gottesdienst mehr. In den USA. In den USA gibt es viel umfassendere Studien dazu und es wurde viel nach Gründen geforscht, warum das so ist. Es gilt sowohl für Millennials als auch für die nachfolgenden Generationen. In Deutschland ist es sicherlich nochmal ein bisschen anders, aber die kulturellen Gemeinsamkeiten, sowohl, ich sag mal, in der normalen weltlichen Mainstream-Kultur als auch in der freikirchlichen Kultur, da gibt es große Ähnlichkeiten. Und ich glaube, dass viel, was da herausgefunden wird, mit sicher Abstrichen, dann auch hier zutrifft. Zwei Drittel dieser Jugendlichen, in Freikirche aufgewachsen und sich davon gelöst, sagen, die Kirche wirkt fake, falsch, heuchlerisch. Liebe wird gepredigt, aber nicht gelebt und Gnade, Vergebung wird hochgehalten, aber nicht wirklich ausgeteilt. Großzügigkeit wird versprochen, aber nicht gewährt. Und in eine sehr ähnliche Richtung hat sich ein sehr bekannter Lobpreisleiter von Hillsong vor ein paar Monaten geäußert im Internet. Da sagt er, viele Prediger fallen, niemand spricht darüber. Nur wenige Wunder passieren und niemand spricht darüber. Die Bibel ist voller Widersprüche, niemand spricht darüber. Wie kann ein Gott Liebe sein und 4 Milliarden Menschen in die Hölle schicken? Auch darüber spricht niemand. Christen können die verurteilendsten Menschen auf dem Planeten sein. Sie können auch die schönsten und liebevollsten Menschen sein. Ich empfinde nicht so, dass es so passiert. Ich glaube nicht, dass Christen besonders verurteilend oder heuchlerisch sind. Und ich glaube auch nicht, dass niemand über unangenehme Dinge spricht, nicht nur in der Kirche weltweit und hoffentlich schon gar nicht hier in der Gemeinde. Aber diese Wahrnehmung, die kann ich ein Stück weit vielleicht schon nachvollziehen. Und bei dieser Wahrnehmung gibt es, glaube ich, was Besonderes. Und da würde ich ein kleines Beispiel zu erzählen, um das ein bisschen besser nachzuvollziehen. Und an alle, die sich jetzt denken, es ist aber ganz schön dunkel, das ist Absicht, denn heute haben wir um 17 Uhr noch einen Gottesdienst, wo es eine richtig erbauliche Predigt von Manuel gibt. Also wenn euch das jetzt zu sehr runterzieht, könnt ihr um 17 Uhr euch wieder hochziehen lassen. Ganz fiktive Geschichte, also alle Ähnlichkeiten mit Personen aus dem realen Leben rein zufällig. Nehmen wir mal an, Torin, Tim und Jan sind im Wald. Torin ist so ein richtiger Umweltschutzaktivist. Also jede Woche bei Fridays for Future total wichtig, die Umwelt zu schützen. Und erzählt jedem, den er begegnet, dass man auf gar keinen Fall Plastik in den Wald werfen kann, weil Plastik so gefährlich ist und Mikroplastik und Müll in den Wald werfen. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Und als keiner hinschaut, wirft er eine leere Chipspackung in den Wald. Tim ist in Sachen Umweltschutz eher so ein bisschen durchschnittlich. Auch er wirft eine leere Chipspackung in den Wald und denkt, niemand bekommt das mit, aber jemand beobachtet das und spricht ihn nachher darauf an und Tim sagt, nee, habe ich gar nicht, stimmt überhaupt nicht. Jan ist die Umwelt einfach egal. Wieder die Chipstüte in den Wald und auch er wird darauf angesprochen und er sagt, ja, habe ich da hingeworfen. Macht doch, also so ein bisschen Plastik wird jetzt den Wald schon nicht umbringen. So. Wer ist dir in dem Beispiel der Sympathischste? Der, der dazu steht, dass man Müll in den Wald geworfen hat und dass es auch kein großes Problem ist. Oder der, der lügt und seinen Fehler nicht eingestehen kann. Oder der Heuchler, der allen erzählt, wie schlimm Plastik im Wald ist, aber selbst ganz anders handelt. Von der Sache her haben alle das Gleiche gemacht, aber wenn man sich, auch dazu gibt es Studien, die anguckt, dann ist in aller Regel der Ehrlichste, der Sympathischste, dann kommt der, der lügt und am schlimmsten ist der, der heuchelt. Auch wenn er eigentlich die beste Einstellung hat. Der, der die beste Einstellung hat, aber nicht danach handelt, wirkt falsch. Und dem die Umwelt egal ist, der muss vielleicht einfach ein bisschen besser nachdenken. Wir wollen Gott lieben, wir wollen unseren Nächsten lieben, wir wollen, dass Menschen Liebe, Annahme und Heilung erleben. Und das passiert hier auch immer wieder. Und dennoch gibt es in dieser Gemeinde, wie in jeder Gemeinde weltweit, wie auch in jeder anderen Gemeinschaft von Menschen, Momente, wo lieblose Worte gesprochen werden, wo Liebe nicht wirklich praktiziert wird. Nicht viele, hoffe ich, glaube ich, aber wir sind natürlich nicht perfekt. Aber wir predigen Jesus, wir predigen bedingungslose Liebe. Und da, wo unsere Taten hinter dieser wundervollen Botschaft zurückbleiben, da ist die Gefahr hoch, dass man uns das besonders übel nimmt. Und ich finde es auch gut nachvollziehbar, dass Lieblosigkeit besonders da auffällt, wo Liebe gepredigt wird. Und ich höre oder lese auch immer mal wieder Geschichten von Menschen, die das in Gemeinde erlebt haben und die das zutiefst verletzt hat. Zwei Dinge, die wir tun können, die wir prägen können. Zum einen wollen wir uns natürlich bemühen, nicht lieblos zu sein, Gott immer ähnlicher zu werden. Das hat in den letzten paar Jahrtausenden nur Jesus wirklich geschafft, aber das ist ja kein Grund, dieses Ziel aufzugeben. Wir wollen daran arbeiten, Liebe, Annahme und Heilung in dieser Gemeinde zu jedem Moment, zu jeder Zeit, jedem gegenüber zu ermöglichen und zu leben. Und zum Zweiten brauchen wir Raum für Fehler. Immer wieder Raum für Fehler, auch für Fehler, die zum zweiten Mal passieren. Und auch Raum für Fragen, Raum für Zweifel. Und damit meine ich natürlich auch kleine Fehler, wie Verspieler im Lobpreis, wie Missverständnisse, aber eben auch große Fehler, Fehler in dem Ausmaß, wie Abraham sie macht. Seine Frau verraten, jemanden in Lebensgefahr bringen. Diesen Raum brauchen wir. Ich meine, wenn Thorin zugibt, dass er einfach diesen Müll in den Wald geworfen hat, dann wirkt er, und das ist scheiße ist irgendwie, dann ist es kein großes Problem, ihm zu verzeihen. Und dann wirkt er auch nicht mehr heuchlerisch, sondern nur menschlich. Ja, ist wirklich nur ein fiktives Beispiel gewesen, sage ich nochmal dazu. Aber dafür braucht es eine Atmosphäre, in der er weiß, dass ihm nicht dafür der Kopf abgerissen wird. Ich glaube, wir haben so eine Atmosphäre hier, wirklich einen Raum für Fehler. Insofern soll die Predigt jetzt auch nicht primär eine Ermahnung sein, sondern eine Erinnerung, wie wichtig das ist, gerade im Hinblick auf die Kinder, die in dieser Gemeinde aufwachsen. Sie erleben, hier ist Raum für Fehler. Abraham hatte wirklich einen starken Glauben, festes Vertrauen auf Gott. Auch wenn er sich gegenüber Abimelech und seiner Frau da einen wirklich groben Schnitzer leistet. Aber noch viel irritierender finde ich eigentlich, wie Gott sich in der Geschichte verhält. Gott gibt Abraham viel, viel Raum für Fehler. Abraham lügt. Abimelech lässt sich nichts zu Schulden kommen. also vielleicht nach heutigem Verständnis schon irgendwie problematisch, dass er einfach eine Frau zu sich nimmt, aber in seiner Kultur ein ganz legitimes Recht. Und Gott kommt nicht zu Abraham und sagt, hör mal, Abraham, lüg dich nicht an. Ich bin bei dir, ich schütze dich, geh zu Abimelech und klär das. Nein, Gott geht zu Abimelech und sagt ihm, du musst sterben. Er muss später dann nicht sterben, aber Gott ist schon sehr deutlich parteiisch. Er steht bedingungslos zu Abraham, obwohl Abraham im Unrecht ist. Er macht alle Frauen von Abimelech unfruchtbar und erst als Abraham ihn bittet, heilt er sie wieder. Es ist geradezu unfair deutlich, wie Gott auf Abrahams Seite steht, auf der Seite seines Erwählten, hinter dem Segen, den er Abraham versprochen hat. Führ dir diese bedingungslose Loyalität vor Augen. Egal welche Scheiße Abraham baut, Gott steht fest zu ihm. Genau diesen Raum für Fehler, den brauchen wir untereinander. Und genau diesen Segen, dieses Festhalten, diese Zusage, dieses Backup, das gilt auch dir. Galater 3, da schreibt Paulus, denn so war es auch bei Abraham. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben. Doch nicht nur das, die Schrift wies bereits auf die Zeit voraus, in der Gott auch die Völker wegen ihres Glaubens annehmen würde. Gott hat Abraham diese gute Botschaft schon vor langer Zeit verheißen, als er sagte, alle Völker werden durch dich gesegnet werden. Deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, an demselben Segen Anteil erhalten, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. Ich möchte beten. Jesus, wir wollen dir danken, dass du so hinter uns stehst. Ich möchte dir danken, dass du so hinter mir stehst, wie hinter Abraham. Es ist egal, was passiert, was ich tue, welche Fehler ich mir leiste, du nicht loslässt. Und wir möchten dich bitten für deine Gemeinde weltweit, für deine Gemeinde in Deutschland und für deine Gemeinde hier vor Ort, dass wir mehr und mehr diesen Raum schaffen können durch dich. Dass wir frei unsere Fehler zugeben können, unsere Schwächen, unsere Schuld, in dem Vertrauen, dass hier niemand urteilt und wir mit deinen Augen der Liebe schauen. Amen.